Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt, in der es ordentlich brodelt. Heute ist der 4. März 2022. Andreas Gesicht ist erleuchtet vom Sonnenschein und von vielen guten Gedanken. Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, guten Morgen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute selber eine gewisse Leere in mir. Ich muss mich auch erstmal wieder ein bisschen fassen, weil die Nachrichtenlage ja doch so umfangreich ist. Aber kurz zum Wetter. Die Sonne scheint, es ist Schnee draußen und jetzt nicht zusammenzucken. Wir haben minus 15 Grad Celsius. Also ein richtig eisekalter Tag. Und es ist aber auch der letzte offenbar jetzt in diesem Jahr, denn es wird in diesem Frühjahr, denn es geht jetzt los in den nächsten Tagen auf 7 Grad plus und dann wird es eben halt weitaus wärmer werden und dann kommt ganz plötzlich der Frühling rein. Ich denke, der letzte eiskalte Tag. Ja, und der See changiert in einem tiefen Blau vor unseren Augen und eigentlich könnte es alles so schön sein.
Formulierte Herr Popp voller Hoffnung. Ich bin noch nicht ganz sicher, dass es die letzte Kältewelle ist, weil die Klimaerwärmung macht sich hier bei uns gerade im Frühjahr immer besonders bemerkbar. Und wir werden mal sehen, Andreas, ob wir nicht noch mal Minusgrade zu verkünden haben.
Ja, das kann gut sein. Es ist wirklich eine eiskalte Klimaerwärmung. Das muss man einfach so sagen. Also wir laufen immer noch mit Spikes unter den Schuhen rum, dass wir nicht auf den Pinsel fallen, wenn wir laufen.
So, jetzt fangen wir einfach mit den Nachrichten an. Und diese Nachrichten, die Ukraine, Russland, USA, EU, NATO-Krise, die greift inzwischen auf die ganze Welt über, denn es gibt, und dazu kommen wir gleich, große Nahrungsmittelengpässe, die jetzt beginnen, explodierende Preise vor allem für Getreide, aber auch für andere Nahrungsmittel, großer Druck für Bauern und zwar in allen Ländern der EU, aber auch in der Ukraine und auch in Russland. Und China schaltet sich ein in die Auseinandersetzungen. Das wird so heute der Schwerpunkt sein, neben wirklich unfassbaren Vorgängen der Ausgrenzung russischer Bürger auch in Deutschland und in anderen Ländern. Wir hatten darüber gesprochen, Andreas, dass Anna Netrebko, die große Opernsängerin, ja aus mehreren großen Opernhäusern in Deutschland ausgeladen wurde. Jetzt hat sich da auch die New Yorker Metropolitan Opera angeschlossen. Da darf sie auch nicht mehr auftreten. Alleine deswegen, weil sie sich politisch nicht äußern will. Und wir haben von einigen russischen Freunden und Bekannten auch aus Deutschland beispielsweise Ausgrenzungen gehört und auch gesehen. Wir haben auch einige eingestellt. Da werden Geschäfte beschmiert von russischen Bürgern. Da werden Autos, die einen Hinweis auf russische Herkunft haben, auf dem Nummernschild oder so, die werden verunstaltet, die werden auch verkratzt. Da gibt es Trucker, die zum Beispiel sagen, sie müssen ihr russisches Kennzeichen abschrauben, wenn sie hier, also nicht hier, sondern wenn sie so in den europäischen deutschsprachigen Raum kommen. Das Ganze sind wirklich ganz grauenhafte Vorgänge und man fragt sich, was ist bitte mit den Menschen los?
Ja, also es ist wirklich kaum noch zu beschreiben und wer hier Vergleiche mit der Geschichte zieht, der dreht natürlich sofort im falschen Bereich und wird dann sofort pauschal verurteilt, wobei es andersrum natürlich jederzeit möglich ist, dass wir Geschichtsvergleiche auch mit dem dunkelsten Kapitel der Geschichte bringen können, wenn es um Russen und um Putin geht, denn ich hätte auch geschichtliche Vergleiche, denn es ist nicht das erste Mal, dass in Läden beispielsweise dass Läden beschmiert werden, weil sie einer bestimmten ethnischen oder eben Bevölkerungsgruppe angehören. Und das sind erschreckende Entwicklungen in dieser Zeit, wo eigentlich der Frieden ganz oben stehen soll, aber sich eine politische vermeintliche Elite auch noch äußerst dahingegen, genau wie mit den Massenmedien, wo wirklich die der Kriegstrommeln dermaßen aggressiv geschlagen werden, dass mir wirklich die Worte fehlen. Und wenn ich diesen Begriff Hass und Hetze sehe, der vor einem halben, dreiviertel Jahr diskutiert wurde, wurde gegen sogenannte Freidenker, Querdenker und so weiter und so fort, dann frage ich mich, wie nennt man denn das jetzt, was da gerade in den Medien abläuft, in den Überschriften?
Wir hatten gestern auch ein Video eingestellt, wo eine Lehrerin dem Vater eines Schülers klargemacht hatte, warum der Junge seine Jacke, wo ein russischer auf so ein Sticker drauf genäht war von irgendeinem russischen Sportclub, nicht mehr tragen durfte. Und sie sagte so sinngemäß die Worte, wir müssen uns solidarisch mit der Ukraine zeigen. Und es geht auch um andere Programme, die in den Schulen jetzt stattfinden, wo Kinder für die Ukraine singen müssen und sollen und gegen Russland. Das heißt, um ehrlich zu sein, egal auf welcher Seite man sich persönlich positionieren möchte, aber das sind ja tatsächlich Methoden wie aus kommunistischen Zeiten.
Naja, das fängt ja schon damit an, dass man Ukraine pauschal als ein Land bezeichnet und damit meint, dass es dort nur eine Gruppierung gibt, die ganz klar sich jetzt unterdrückt fühlt und ganz klar geschützt werden muss und unsere Solidarität braucht und es gar keine rivalisierenden Banden innerhalb der Ukraine gibt. Und wenn man sich mal zurückerinnert, was da gewesen ist, noch vor wenigen Jahren, wir haben gestern mal einen Teil eingespielt von Anne Will beispielsweise aus 2014, 15, 16, keine Ahnung, wie dort beispielsweise rechtsextreme Nazi-Gruppen in der obersten Politik in der Ukraine nach außen getreten sind und haben wirklich sich mit den Größen des Dritten Reiches solidarisiert und haben damit Wahlkämpfe bestritten. Also wenn man diese ganzen Zusammenhänge sieht, wird das natürlich sehr schwierig. Und wenn wir uns mit der Ukraine pauschal solidarisieren, ist das natürlich immer die Frage, sind die da eigentlich alle mit drin? Ich kenne die Diskussion, wenn man irgendwo auf eine Demonstration geht, dass man sich ständig auch zu distanzieren hat von bestimmten Gruppen, die dazwischen sind. Aber in diesem Fall gilt also irgendwie so die pauschale Nummer, wir sind pauschal dafür, inklusive der extremistischen Unterteilungen und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich ein Niveau, was kaum noch beschreibbar ist.
Ja, und wenige Menschen werden sich wahrscheinlich mit den wirklichen Hintergründen zu dieser Krise befasst haben. Man kann sich damit befassen. Man konnte sich übrigens schon vor ein paar Jahren damit befassen. Haben wir auch gemacht. Und trotzdem ist es natürlich sehr schwer, sich ein sachliches, neutrales Gesamtbild zu fabrizieren. Das ist schwierig, aber man kann zumindest eine persönliche Einordnung vornehmen. Und das ist das, was wir empfehlen für alle. Ihr sollt auch nicht alles das glauben oder gut finden, was wir hier sagen, was Andreas ausführt oder was ich hier vorlese oder eben auch selber konstatiere, sondern es geht darum, dass sich jeder sein eigenes Bild macht und vor allem sich über das Gesetz der Wechselwirkung im Klaren ist, eins der wichtigsten Naturgesetze. Was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Das wird oft ignoriert und es wird nicht ernst genommen. Und wenn ich mich heute hinstelle und das Hetzen anfange gegen ein Land, gegen einen Politiker, gegen mehrere Politiker, wenn ich dem die Pest an den Hals wünsche, dann gibt es dieses Gesetz der Wechselwirkung. Was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Es kommt auf einen persönlich zurück. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Und jetzt ist die Phase angebrochen, in dieser sehr wichtigen Zeit der Transformation, die nicht nur nach den Plänen von Klaus Schwab abläuft, sondern natürlich auch nach ganz anderen von oben gelenkten Plänen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns zu positionieren und zu sagen, wir versuchen uns nach den Gesetzen zu verhalten.
Richtig, das ist das Entscheidende, dass wir zum Beispiel eine Wechselwirkung aber auch beurteilen müssen, indem wir auch mit unserem Verstand die Komplexität der vielen Symptome, die uns entgegenstrahlen, dass wir die versuchen auch richtig einzuordnen. Und vor allem sollten wir niemals die Vogelperspektive verlieren. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was die ich sage mal, mediengesteuerten Politiker oder politikergesteuerten Medien, das kann ich kaum noch unterscheiden, was die versuchen. Sie versuchen, einen immer in kleine Details reinzubringen, sodass möglichst kein Überblick da ist, sondern sie wollen nur an einem Detail sich aufhängen, damit die Leute ein Thema haben, was für sie einfach zu klären ist, was man mit Bildern unterlegen kann, mit menschlichen Schicksalen, um die Emotionen zu wecken und damit ein fertiges Weltbild zu schaffen. Das ist die Urform der Propaganda, dass auf gar keinen Fall Abstand genommen wird und versucht, die Sache zu analysieren. Und wenn ich mir vorstelle beispielsweise, dass da ein ukrainischer Unternehmer, der im Exil in USA lebt, eine Kopfprämie ausgesetzt hat von 1 Million auf beispielsweise Putin tot oder lebendig, das Ganze in großen Zeitungsblättern mehr oder weniger sogar noch unkommentiert oder sogar noch mehr oder weniger neutral bis hin zu förderlichen Gedanken, die dazu kamen. Wenn ich mir hier die Wechselwirkung vorstelle, und zwar für denjenigen, der dieses Wanted Dead or Alive rausgibt, und diejenigen, die das nicht in aller Form, in schärfster Form kritisieren, weil es gegen die Schöpfungsgesetze verstößt, da möchte ich nicht wissen, wer sich da momentan eine gigantische Wechselwirkung, sprich ein Karma auflädt, nämlich auch diejenigen, die einfach nur nebenbei sagen, richtig so, endlich wegmachen.
Ja, und die Sanktionen gegen Russland laufen weiter. Wir hatten am Mittwoch ausführlicher darüber gesprochen, dass die russischen Staatsmedien RT, also Russia Today und Sputnik, gecancelt sind, verboten sind in der EU und inzwischen auch bei Telegram RT Deutsch verboten wurde. Also das heißt, geshadowbanned bzw. nicht mehr erreichbar ist. Also auch hier sieht man, dass da an einem Strang offenbar gezogen wird, wenn es um diese Sanktionen geht. Und vielleicht ist es auch eine Aktion, mit der sich Telegram vor weiteren Angriffen der EU und Deutschlands Innenministerium schützen will und einfach diese Dinge mitmacht. Man kann aber RT trotzdem empfangen, wenn man wenn man das über seinen Browser tut. Also das ist für jeder, es liegt jetzt an eurer Telefonnummer. Wenn ihr eine deutsche Telefonnummer habt, die ihr bei Telegram hinterlegt habt, dann könnt ihr über Telegram das nicht mehr empfangen. Aber es geht weiter über den Webbrowser. Und also ihr könnt von außen sozusagen auf Telegram zugreifen. Und das Fernsehprogramm von RT.de, also RT Deutsch, läuft ja auch weiter über Odyssee. Und also wer das sucht und finden will, der kann es auch finden. Das sind natürlich Methoden, um einfach Informationen nur noch einseitig zuzulassen. Es erinnert an die Mainstream-Medien und es erinnert mich auch ein bisschen, Andreas, an die Causa Ukraine, Joe Biden, Hunter Biden. Wir haben ja da 2014 und auch 2020 einiges an Skandalen gehabt, die in den westlichen Mainstream-Medien überhaupt nicht thematisiert wurden. Und wir haben heute ein Video eingestellt aus unserer US-Redaktion oberhalb dieses Podcastes. Und da wird das mal sehr schön zusammengefasst, wie ich finde. Also diese Kontroverse, die Causa Ukraine, USA, Joe Biden, Hunter Biden, merkwürdige Verwicklungen, das begann ja schon 2014. Und zwar war Joe Biden damals der Vizepräsident der USA unter Barack Obama. Und er wurde im Anschluss an die legendären Maidan-Revolutionsvorkommnisse Beauftragter für die Ukraine, also von Seiten der USA. Und in dem Jahr, im selben Jahr, erhielt rein zufällig sein Sohn Hunter Biden einen Vorstandsposten bei der ukrainischen Energiefirma Burisma. Und es war wohl damals schon überall bekannt, auch in den USA zumindest, dass Hunter Biden schwer drogenabhängig gewesen ist und dass er auch über gar keine Qualifikation hier für diesen Posten verfügte. Aber Burisma in der Ukraine zahlte ihm ein Jahresgehalt in Höhe von etwa 1 Million US-Dollar. Und es heißt, man hat vermutet, dass der politische Einfluss seines Vaters dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Und dann stellte sich raus, dass sich ja tatsächlich Joe Biden direkt in innenpolitische Geschehnisse der Ukraine eingemischt hatte. Im Januar 2018 wurde ein Video veröffentlicht, wo er beim Council of Foreign Relations damit sich gebrüstet hat, wie er Ermittlungen der ukrainischen Staatsanwaltschaft gestoppt hatte, wo es um Korruptionsvorwürfe bei Burisma gegangen ist. Und er hatte damals nach eigener Aussage gesagt, der Herr Biden, der Vizepräsident, dass er Subventionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar stoppen könnte für die Ukraine, wenn der damalige Generalstaatsanwalt Viktor Schokin nicht gefeuert werde. Das war sein Wunsch. Also das waren ja Vorgänge, Andreas. Wir hatten letztes und vorletztes Jahr hier ausführlicher drüber gesprochen, was man so in den Mainstreamern nicht gehört und gesehen hat.
Ja, das Entscheidende ist, dass wir jetzt daraus keine falschen Schlüsse ziehen und sagen, USA haben da jetzt mit Ukraine irgendwelche Deals gemacht und so weiter, sondern das war Joe Biden. Und Joe Biden im Verhältnis oder im Zusammenhang mit der Obama-Administration, der wiederum zu einem bestimmten Flügel im Rahmen des großen Kampfes im Weißen Haus um USA. Der eigentliche Kampf ist nicht ein Ost-West-Konflikt, sondern ein Konflikt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Weißen Haus. Und da gibt es eben die Demokraten und die Republikaner. Vordergründig sind das die beiden großen Lager. Dahinter gibt es dann aber eben Deep States, da gibt es Patrioten, da gibt es Konservative und da gibt es natürlich eben halt vor allem die großen, privaten, selbsternannten Philanthropen, die eine Riesenrolle dabei spielen. Diese ganze Gemengelage ist natürlich unglaublich schwer zu verstehen. Deshalb ist es so wichtig zu erkennen, welche Zusammenhänge laufen insgesamt eigentlich ab. Denn momentan versuche ich natürlich zu erkennen, wie kommt es, dass beispielsweise USA durch gigantische Käufe von Ölreserven, zum Beispiel aus Russland, zu völlig hohen Preisen ja Russland gewissermaßen subventioniert durch den Aufkauf von Öl, obwohl die US-Amerikaner gar kein Öl kaufen müssten, weil die haben selber welches. Außerdem gibt es eine Pipeline von Alberta, also in Kanada, runter nach USA, wo man eben halt auch Öl transportieren kann. Also USA ist ein Ölexport und kein Importland, importiert aber aus Russland zu Höchstpreisen Öl. Das macht mich stutzig, während sie gleichzeitig sagen, das darf nicht stattfinden von Europa aus. Da müssen die Sanktionen ja gelaufen sein. Was ich damit nur sagen will, ist, diese Zusammenhänge, wenn Joe Biden dort in der Ukraine sein Wesen treibt mit seinem Sohn und so weiter, dann können das private Dinge sein, das könnte im Rahmen einer bestimmten Administration, im Rahmen Obamas zum Beispiel sein oder bestimmter Flügelkämpfe im Weißen Haus. Das heißt, wir müssen da schon mehr die Perspektive von oben einbringen. Eins ist definitiv, US-amerikanische Staatsbürger oberster Liga haben einen massiven Einfluss in der Ukraine ausgeübt.
Ja, und wohl nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Verbindung mit China. Auch darüber hatten wir hier ausführlich gesprochen. Aber noch mal ganz kurz auf diese Angelegenheit damals zu kommen. Die New York Post hatte vor 2 Jahren, das war so in der Endphase des US-Wahlkampfes, wo es darum ging, ob der damalige US-Präsident Donald Trump weitermachen konnte, der ja dann, nachdem die Wahlen für Joe Biden ausgefallen war, bis heute mit verschiedenen republikanischen Bundesstaaten der USA, aber auch mit Staatsanwaltschaften, mit Richtern und Anwälten über Wahlbetrug spricht. Also Trump geht davon aus, dass an der Schraube gedreht wurde. Und in dieser Zeit hatte die New York Post geleakte E-Mails veröffentlicht, die ein ganz anderes Bild als das von Joe Biden dargestellte gebracht haben. Die haben nämlich damals veröffentlicht und enthüllt, dass die E-Mails in Verbindung mit Ukraine und so weiter richtig waren. Die wurden dann bei Twitter gesperrt.
Ja, das ist die Situation und ich frage mich natürlich, was da jetzt gewesen sein könnte. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf dem linken Fuß getroffen, weil du nämlich gerade husten musst. Und aus diesem Grunde überbrücke ich jetzt eine ganz kurze Pause. Aber es ist tatsächlich sehr wichtig, dass jetzt im Nachhinein diese gesamten Mail, dieser ganze Mailverkehr nach oben driftet und die Menschen immer mehr natürlich jetzt auch erkennen, dass hier Hintergründe ganz anderer Art eine große Rolle spielt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Die New Yorker Post beispielsweise behauptet, sie habe unter anderem die betreffende E-Mail von einem Laptop erhalten, das Hunter Biden im April 2019 bei einem Reparaturservice abgegeben, aber nie abgeholt hatte. Wir hatten da lange darüber berichtet, dass dieser berühmte Laptop dort von Hunter Biden, dem Sohn, der ja ein recht sportliches Leben geführt hatte, mit Drogen und Sex and Rock'n'Roll, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, es sind ja viele Bilder auch an den Tag gekommen von einem wirklich außergewöhnlichen Leben. Ich möchte es mal so ganz vorsichtig sagen. Und aber das ist offenbar eben auch eine gewisse, ich sag mal, Grundhaltung, die ich immer wieder feststelle. Ab bestimmten Größenordnungen sind natürlich auch die finanziellen Mittel relativ groß. Und dann kommt irgendwann auch der Spielergeist nach oben, sodass es dann gar nicht mehr geht um noch mehr Geld, sondern noch mehr Macht. Und dann bedeutet ganz viel Macht und ganz viel Geld bedeutet irgendwann auch dein Irrsinn, der dann auftaucht. Und dann werden auch wirklich völlig unlogische Dinge gemacht, einfach nur, um sich noch einen Kick zu geben, weil es ja das Überleben gar nicht mehr sein muss.
Ja, ich danke dir, Andreas. Du hast das da aus dem Kopf hier alles noch ein bisschen zusammengefasst, während ich hier versucht habe, meine Hustengeister wieder wegzuschicken. Wir wollen jetzt mal auf die aktuellen Ereignisse zurückkommen. Ihr könnt euch dieses Video ansehen, das haben wir eingestellt. Da sind die Ereignisse zusammengefasst und vielleicht nicht ganz uninteressant, wenn man sich die heutige aktuelle Lage ansieht. Also, heftige Sanktionen von der EU gegen Russland. Immer wieder wird deutlich, natürlich treffen diese Sanktionen Russland hart, aber wen sie auch hart treffen, das sind die europäischen Länder und irgendwie allen voran Deutschland. Das hindert aber die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nicht, weitere Sanktionen anzukündigen, hat sie heute gemacht, und zwar hat sie wörtlich gesagt, dass nach humanitärer Hilfe in der Ukraine weitere Maßnahmen notwendig seien, die, jetzt kommt es wörtlich, gezielt in das Machtzentrum Putins treffen sollen. Und Herr Habeck hat noch einen draufgesetzt, das ist ja der Superminister und Vizekanzler, und der hat sich gegen ein Embargo für russische Energieimporte ausgesprochen, da das den sozialen Frieden in der Republik gefährden könnte, sagte aber und räumte auch ein, dass Deutschland sich zwar von den Importen von russischen Energien befreien müsse, aber dass dies Zeit brauche und dass das eben nicht, also es klingt ein bisschen berechnend auch, wenn man sich allerdings ansieht, dass Deutschland etwa die Hälfte seiner Kohle- und Gaslieferungen aus Russland erhält und ein Drittel seines Öls, kann man schon sagen, dass es doch sehr selbstbewusst ist.
Naja, ich denke einfach mal, dass hier auch Naivität eine große Rolle spielt. Denn man hat nun wirklich nicht das Gefühl, dass Herr Habeck in irgendeiner Situation wirklich firm ist und die Zusammenhänge versteht, begreift, genauso wenig wie Frau Baerbock. Also das Einzige, was ich bei Frau Baerbock jetzt erkennen kann, dass sie hoch bemüht ist, hoch konzentriert ist, um fehlerfreie Sätze überhaupt zustande zu bringen. Das ist meine Erfahrung. Denn das, was wir da in den letzten Monaten gehört haben, das war ja zum Fremdschämen zum Teil. Und ich habe das Gefühl, dass man auch von ihr relativ relativ wenig hört, weil sie momentan wahrscheinlich rund um die Uhr gecoacht wird, sich vernünftig auszudrücken. Und das merkt man, dass das langsam reinkommt. Damit sind ihre Gedanken noch lange nicht ihre Gedanken, sondern das sind die Gedanken, die dann eben halt systemisch vorgegeben werden und die betet sie dann runter. Sie ist ja eine Art Sprecherin des Ganzen und das ist eine wirklich andere Situation als jemand, der frei denkt. Also ihr Amtskollege, Herr Lavrov zum Beispiel, Amtskollege ist gut, die sind auf Augenhöhe, zumindest vom Rang her. Ich glaube aber, Herr Lavrov zum Beispiel, egal was man von ihm hält und egal welche Meinung er vertritt, der denkt zumindest vermutlich noch selbst. Das erkennt man sehr deutlich durch seine Jahrzehnten Erfahrung, die er eben halt hat in diesem Bereich, während Frau Baerbock da mehr oder weniger blind rumstolpert. So kommt es mir vor. Und ich möchte genau hier nämlich auch versuchen, die Zusammenhänge aus der Vogelperspektive zu verstehen, versuchen, warum wird ein solches Personal gerade jetzt in dieser kritischen Phase in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt und warum werden solche gravierenden Fehler gemacht und eben halt auch so inkompetent mehr oder weniger vor sich herumgeeiert. Also wenn ich sehe, dass Herr Habeck gestern noch mal ganz kurz sagte zu dem Thema Getreide einfuhren, da sagte er dann wirklich fast wörtlich, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, das wird schon alles gut gehen und für Brötchen und Brot wird es wohl noch reichen. Da habe ich nur gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein. Das ist unwürdig eines Ministers seiner Liga, die er da spielen will. Und es ist unfassbar, dass da die Dinger nicht abgeschaltet werden, die Mikrofone, oder dass sowas überhaupt noch veröffentlicht wird. Das ist ja wirklich nicht mehr zu fassen.
Ja, ich möchte mich da gar nicht weiter herablassend äußern, denn jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Du hast recht, diese Aussage, die er da wirklich in den Bart genuschelt hat, die man gar nicht mehr verstanden hat, zeigt ja auch oder bestätigt das, was er vor einigen Wochen in einem ARD-Interview gesagt hatte, welches zum Teil in einem Berliner Taxi geführt wurde, wo er dann ausstieg und gefragt wurde, wo denn seine Frau sei. Und er antwortete sinngemäß, ja, die sei nicht bei ihm, die wolle nicht zuschauen, wie er untergeht.
Ja, und dieser Satz, der muss nicht nur zufällig sein und dass der aus irgendeinem Alkoholgenuss heraus herrührt. Kann es sein, dass Herr Habeck etwas weiß, was er da rausgepoltert hat, weil er was getrunken hatte, in einem falschen Moment? Kann es sein, dass seine Aufgabe tatsächlich ist, zu scheitern? Kann es, die Dinge kommen einem ja durch den Kopf. Kann es sein, dass seine Frau etwas weiß, weil er sie eingeweiht hat, dass er tatsächlich die Aufgabe hat, jetzt ein ganz bestimmtes Programm zu führen? Und ich glaube, wenn wir uns das mal jetzt noch mal in Erinnerung rufen, was er sagte, ich möchte nicht, dass meine Frau sieht, wie ich untergehe, das könnte schon eine Art Eigenprognose sein, aufgrund der Kenntnisse, die er bereits hat. Und das würde natürlich auch zu dem passen, wenn man sich die größeren Zusammenhänge der momentanen Ukraine-Krise mal vor Augen führt.
Also irgendwie eine mitreißende Energie und Zuversicht und Optimismus strahlt er nun wirklich nicht aus als Superminister. Ich könnte mir so vorstellen, wenn man ein Amt bekommt als Superminister, also gleich zwei Ministerien, das Wirtschaftsministerium, das Klimaministerium, das ihm ja thematisch sehr am Herzen liegen muss, dann müsste man ja eigentlich jeden Morgen in die Hände spucken, strahlend in den blauen Himmel schauen und sagen, wieder ein Tag der Energie und Freude, der vor mir liegt. Aber es ist ja das blanke Gegenteil. Er ist ja eigentlich ein Häufchen Elend.
Ja, aber das ist so für mich insgesamt gesehen. Ich versuche das mal so seriös und ich möchte nicht bashen. Es fällt einem schwer manchmal, gebe ich zu. Ich sehe einen Olaf Scholz mit seiner Argumentation von steuerlichen, schwersten, kriminellen Machenschaften, wo er mit verwickelt sein könnte. Ich sehe eine Frau Baerbock, ich sehe einen Herrn Habeck, ich sehe eine Frau Faeser. Ich sehe eine Verteidigungsministerin Lamprecht im selbstgestrickten Pulli, die momentan die Bundeswehr befehligt.
Das könnte eine Falschaussage sein, Fake News. Ich weiß nicht, ob sie Pullover selber strickt.
Okay, sie sah zumindest so aus. Oh, sorry, ja, das muss ich gerade stellen. Wichtig. Ich sehe einen Herrn Lauterbach. Und jetzt frage ich mich, ist das wirklich das am höchsten kompetente Personal, was die Bundesregierung, das nicht die Bundesregierung, was die Bundespolitiker zu bieten haben? Und ich frage, nee, ich glaube nicht. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn aber genau eine solche Auslese stattgefunden hat, gibt es da vielleicht einen Grund für?
Ja, du spielst doch auf irgendwas an. Das klingt doch wie Spekulatius,
Ja,
Andreas.
natürlich, ich spekuliere schon und ich muss natürlich vorsichtig sein, weil ich hier nicht mit Wissen komme und sage, ich weiß, wie es geht. An der Kante bin ich da ähnlich, wie es im Prinzip die Massenmedien in Deutschland machen, die offenbar ja auch nicht wissen, was läuft, sondern sie machen einfach nur irgendetwas und behaupten irgendetwas und es ist auch eben nicht belegt in der Form.
Wir hatten gestern ein Video eingestellt, da ist eine kühne These aufgestellt worden, die könnte eine These sein von vielen Thesen, was hinter diesen Unruhen, was hinter diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine stecken könnte, was auch erklären würde beispielsweise. Und das ist mir dadurch auch überhaupt erstmal aufgefallen, dass Deutschland ja das einzige Land ist, das im Moment Waffen liefert in die Ukraine.
Ja, das geht mir schon fast jetzt ein bisschen zu weit. Da müsste man vorher ausholen, wie die Hintergründe eigentlich zu dem sind.
Ja, der macht das ruhig.
Okay, also was vielleicht ganz wichtig ist, ist erst einmal eines. Wir sprechen von einem völkerrechtswidrigen Kriegsangriff Russlands in der Ukraine. Und das ist für mich auch erst einmal nachvollziehbar, weil niemand hat das Recht, andere Länder anzugreifen. Und das gilt genauso für die Ukraine, genauso für Jugoslawien, wo völkerrechtlichen Krieg vom Zaun gebrochen wurde unter der Herrschaft von Herrn Schröder, genauso wie der völkerrechtlich fragwürdige oder eben falsche Krieg in Libyen oder in Syrien oder in Irak oder in Afghanistan. Also gehört das mit in diese Reihe der völkerrechtlichen Kriege. Aber ich möchte hier mal ein bisschen ausholen. Die Frage ist: Ist überhaupt die Regierung völkerrechtlich korrekt in der Ukraine? Und da hatten wir damals den Janukowitsch. Und im Februar
Das war
2010,
der
ja, wurde
Ukraine-Chef.
er Präsident der Ukraine. Und am 22. Februar 2014 erklärte ihn das ukrainische Parlament, also im Zuge von Unruhen in Kiew, aufgrund seiner Flucht für abgesetzt und erwirkte bei Interpol einen internationalen Haftbefehl, der dann aber wieder aufgehoben wurde. Das heißt, Janukowitsch war ein umstrittener Präsident in der Ukraine. Und in dieser Zeit begannen also bereits auch schon sehr starke US-Einflüsse in der Ukraine, von wem auch immer das ist aus USA, weil wir ja wissen, dass die USA ja sehr zerstritten sind, untereinander eben auch. So, und jetzt gibt es natürlich in der Ukraine eine Verfassung. Und in dieser Verfassung steht drin, unter welchen Bedingungen ein Präsident eben halt abgesetzt wird, nämlich durch Misstrauensvotum beispielsweise oder durch Abwahl und verschiedene andere Dinge. Aber hier ist es gemacht worden aufgrund einer Flucht. Das ist interessant und das sieht das ukrainische Gesetz nicht vor. Und daraufhin wurde dann ein neues Präsidium zusammengestellt und die Frage ist, ist das überhaupt völkerrechtlich korrekt? Und Poroschenko wurde dann ja der neue Politiker, der neue Staatspräsident von 2014 bis 2019 in der Ukraine. Und der hat selbst 2015 noch gesagt, da gibt es verschiedene Berichte drüber in den Medien, dass die Regierung nicht korrekt ist, nicht korrekt zustande gekommen ist, weil durch die Flucht des Präsidenten damals, nämlich diesen Janukowitsch, inklusive, ich glaube, es waren über 70 Abgeordnete, war das Parlament überhaupt nicht beschlussfähig. Und aufgrund dieser Nicht-Beschlussfähigkeit war diese Regierung mit Poroschenko eben keine völkerrechtlich anerkannte Regierung. Zumindest hat das Poroschenko selbst so gesehen. Jetzt sagen natürlich die Gegner, ja, aber es gab dann natürlich Wahlen. Und in diesen Wahlen konnte man dann eine neue Regierung regeln. Das stimmt, aber die Frage ist, es waren bei den Wahlen gar nicht alle Parteien zugelassen. Zum Beispiel die Parteien, die sich pro-russisch ausgesprochen haben, und es gibt nun mal große russische Bevölkerungsanteile in der Ukraine, die haben eben halt ganz eindeutig nicht antreten dürfen. Und insofern ist es wirklich keine wirklich freie Wahl nach demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik gewesen, sondern es ist eine eingeschränkte. Und auch damit ist die Völkerrechtlichkeit der Regierung mit ihrem jetzigen neuen Selenskyj, das ist ja der neue Schauspieler, nicht der neue Schauspieler, der neue Präsident, der ja mal Schauspieler war, wobei das unterscheidet sich ja von den Tätigkeiten nicht immer ganz. Also das sind schon ganz wichtige Voraussetzungen. Das ist das Erste, was dann dabei war. So, und jetzt kommt eine Situation, dass die Frage sich gestellt werden muss, ist die ukrainische Regierung überhaupt völkerrechtlich in Ordnung? Richtig. Jetzt kommt auf jeden Fall dieser russische Konflikt. Die Russen marschieren ein, das finde ich sehr spannend. Und das hat dieser Analytiker, das hat er mal ganz interessant in diesem Modell, Kai heißt er, ich habe jetzt seinen Nachnamen vergessen, weißt du, ich habe es vergessen, hat das mal dargestellt. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Wohlgemerkt ist das nur ein Gedankenmodell. Ich möchte das hier ganz explizit sagen, es handelt sich um ein Gedankenmodell. Nicht um meine Meinung, aber wir stellen doch eines fest. Die russische Armee ist eine extrem große Armee, eine extrem moderne Armee, die mit Waffentechniken wie zum Beispiel Überschallraketen ausgestattet ist. Das haben die Amerikaner noch nicht, da arbeiten die noch dran. So, und dieses riesengroße russische Reich marschiert jetzt plötzlich in die Ukraine ein. Und jeder Militärexperte, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, innerhalb von 3 Stunden ist das Land besetzt. Von mir aus innerhalb von einem Tag mit Mittagspause. Ja, dann hätten sie es geschafft. Aber jetzt sieht man plötzlich, sie sind über die Grenzen gegangen, einmal in den Osten, wie eine Hufeisenform. Lediglich eine Schneise haben sie reingeschlagen Richtung Kiew. Das heißt, der größte Teil der Ukraine ist überhaupt noch nicht von Russen besetzt. Und es sieht so aus, als würden die Russen, so wird es in den Medien, in den westlichen Medien auch dargestellt, überhaupt nicht vorankommen, weil da offenbar so ein großer Widerstand ist. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, kann es sein, dass Russland gar nicht weiter vordringen will, sondern hier ein trojanisches Pferd aufgebaut hat. Das bedeutet, die große Westflanke, Polen, Ukraine, die Grenze zum Beispiel, das wäre doch das Erste, was ein Militärstratege dicht machen würde. Wenn ein Land überfallen werden würde, dann würde doch im Prinzip das Land komplett eingekesselt werden, um es von allen Seiten, von außen im Prinzip nach innen dann mehr oder weniger einzunehmen. Das wäre zum Beispiel aufgrund der Masse der großen Militärstreitkräfte der Russen durchaus möglich. Sie lassen aber genau diesen Korridor frei. So, und jetzt wird es interessant, weil du sagtest gerade, keiner liefert der Ukraine Waffen. USA liefert beispielsweise zwar, ich weiß nicht, 350 Millionen Dollar an die Ukraine, aber in Form eines Kredites. Und wenn die Ukraine für diesen Kredit, amerikanischen Kredit, Waffen kauft, ist das kein aktiver Eingriff in dieses Kriegsgeschehen. Die anderen machen genau dasselbe über Kreditvergaben, andere Länder, aber Deutschland zum Beispiel könnte in dieses trojanische Pferd regelrecht reinfallen, beliefert nämlich die Ukraine unmittelbar mit Waffen. Interessanterweise noch sowjetischer Bauart aus alten DDR-Beständen, die dann zum Teil nicht funktionieren. Aber der Akt an sich ist ein äußerst kritischer Akt, zumal Deutschland ja im Rahmen von 1945 unterlegener war und dieses Abkommen zwischen den 4 Alliierten, und das ist Russland, USA, Frankreich und England, also Russland gehört dazu, ganz klar einen Waffenstillstand vereinbart haben 1945 und bis heute kein Friedensvertrag vorliegt. Das soll nicht heißen, dass das jetzt eine komplette Analyse sein soll der rechtlichen Situation. Aber dazu bin ich auch kein Rechtswissenschaftler für Verfassungsrecht. Aber wir sehen, dass jetzt im Prinzip Deutschland aktiv eingreift. Und wir sehen, dass also die Experten von Frau Merkel bereits die jetzige Regierung in Deutschland dringend warnen, nicht als aktiver Kriegsteilnehmer jetzt in der Ukraine aktiv zu werden. Weil das bedeutet natürlich, dass dann Russland eventuell daraus ableiten kann, einen Gegenangriff auf Deutschland, sprich eine Besetzung Deutschlands. Und da wird das Ganze natürlich und kommt in eine extrem heikle Lage. Und das ist jetzt nur dieser ganze europäische Teil dabei.
Ja, ich möchte das ganz kurz hier vertiefen, was du gerade gesagt hast. Das ist der ehemalige militärpolitische Berater der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel. Der Mann heißt Erich Wade und er hat die deutsche Regierung jetzt aktuell zur Vorsicht gemahnt bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Das hat der Tagesspiegel berichtet. Er sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann in die Rolle der Kriegspartei schlüpfen. Und Vizekanzler Habeck von den Grünen der hat eine solche Gefahr nicht erkannt. Habeck stellte fest, dass die Entscheidung, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen, keine deutsche Militärintervention bedeute. Kannst du gleich mal was dazu sagen? Außerdem hat Habeck weitere Waffenlieferungen an die Ukraine nicht ausgeschlossen. Er sagt, neue Forderungen, neue Anträge werden im Einklang mit dem Gesetz geprüft und bearbeitet. Und kurz zur Erinnerung, Deutschland hat die Lieferungen von 1000 Panzerabwehrwaffen, 500 Stinger-Flugabwehrraketen sowie von 2700 Raketen vom Typ Arrow genehmigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die sowjetischen Pfeile aus der DDR, hast du gerade gesagt, das ist also noch aus dem Kalten Krieg Material, dass die mehr als 30 Jahre alt sind und die Experten können überhaupt keine Einschätzung über die Funktionsfähigkeit abgeben.
Ja, die haben sich ja schon blamiert. Da stand ja gestern schon in der Presse, dass die Dinger von der Ukraine abgeschossen worden sein sollen und dann gar nicht funktioniert haben. Also das kommt ja noch dazu. Ich muss dazu sagen, wenn Herr Habeck keine verfassungsrechtlichen Bedenken hat, dann weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, daraus zu schließen, dass es keine verfassungsrechtlichen Bedenken gibt. Wenn Herr Habeck das sagt, bin ich mir da ganz unsicher. Denn wenn, so wie er sich mit dem Getreide auskennt, kennt er sich wahrscheinlich auch mit dem Völkerrecht aus. Das hat ihn ja übrigens seine Kollegin Frau Baerbock bestätigt, dass er eben halt, ich glaube, sie hat ihn mehr so oder weniger als Schweinehirten bezeichnet, während sie sich selbst als Völkerrechtlerin dargestellt hatte. Und jetzt nimmt er dazu Stellung, wenn das die Qualität ist, gut. Also ich denke einfach nur, hier könnte es sein, dass Deutschland in eine offene Falle reinläuft. Das ist der entscheidende Punkt. Denn die Frage ist, was hat Putin eigentlich vor? Oder was hat Russland eigentlich vor? Du willst was sagen?
Ja, kannst du gleich noch drüber nachdenken, laut. Ich möchte vielleicht noch mal auf einen Punkt hinweisen. Deutschland, und das schreiben russische Medien, die übrigens nicht im europäischen Raum verboten sind, nämlich Rossa Primavera, die schreiben, Deutschland habe viele Jahre lang darauf beharrt, keine Waffen in die brennenden Konfliktgebiete zu liefern, trotz des Drucks der Ukraine und der USA und anderer Länder, hatte sich Berlin stets geweigert, gegen diesen Grundsatz zu verstoßen. Und Olaf Scholz als Bundeskanzler wird jetzt hier genannt. Er habe jetzt einen Wendepunkt oder eben, er hat es, glaube ich, Zeitenwende genannt, angekündigt. Und Deutschland hat beschlossen, das wird hier so interpretiert, seine Schuld am Zweiten Weltkrieg, die viele Jahre lang abschreckend wirkte, über Bord zu werfen. Und de facto haben sich Deutschland und die EU als Ganzes in der Situation in der Ukraine auf die Seite der ukrainischen, hier heißt es Nazis, gestellt und machen daraus keinen Hehl. Und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wird hier auch von diesem russischen Medium genannt. Die habe den Bandera-Slogan bereits geäußert.
Ich stelle mir gerade vor, wenn vor einem Jahr ein AfD-Politiker führender Art gesagt hätte, wir wollen jetzt mal die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges Deutschlands mal erstmal ad acta legen und wollen uns jetzt mal versuchen, neu zu sammeln. Ich glaube, eine Welle der Entrüstung wäre durch die Welt gelaufen, dass die Nazis wieder an die Macht kommen wollen.
Ja, aber spannend ist doch tatsächlich, wenn wir das auch noch mal resümieren, dass praktisch, ob Merkel und andere Politiker an der sogenannten Macht waren, sich immer geweigert haben, militärisch einzugreifen, so wie alle anderen Länder auch. Und jetzt auf einmal, seit diese grüne Fraktion, die du gerade ein bisschen näher beschrieben hattest, am Hebel sitzt, dass plötzlich eine solche Entwicklung eintritt.
Ja. Und das ist genau der Punkt, weil Deutschland ist ja NATO-Mitglied und zwar gar kein kleines NATO-Mitglied. Und die NATO sagt ganz eindeutig, wir werden in diesen Krieg nicht eingreifen und aktiv eine Rolle spielt. Was Deutschland macht, ist ein Alleingang außerhalb der NATO. Sie könnten sich doch ganz locker hinter der NATO verstecken. Warum beliefern Sie direkt an die ukrainische Grenze Waffensysteme aus Deutschland, die die Ukrainer dann über die Grenze rüber abholen? Das ist das Entscheidende dabei. In welche Falle gerät da gerade Deutschland? Und wenn das tatsächlich in Verbindung mit der Feindstaatenklausel Deutschlands, die definitiv gilt, das ist UN-Charta 53, glaube ich, und da gibt es die Feindstaatenklausel 107, die sollte man sich einfach mal ansehen, dann besteht da natürlich irgendwann ein Konfliktpotenzial und es könnte sein, dass Deutschland in diese offene Flanke reingerät, weil interessanterweise die russische Armee diese gesamten Grenzverläufe zwischen Polen und Ukraine zum Beispiel, worüber man dann zum Beispiel deutsche Waffen liefern kann, dass die gar nicht abgeriegelt werden. Und das, da kommt einem doch der Gedanke, ist es im Interesse der russischen Armee oder Russlands, überhaupt die Waffen dorthin zu liefern gegen die Russen, um damit ganz andere Optionen aufzubauen. Und wenn man sich jetzt noch mal eines vor Augen führt, wie verhält sich USA im Hintergrund? Und wenn wir wissen, dass Joe Biden und Putin telefoniert haben, noch im Dezember 2021, und diese Gesprächs- oder dieser Gesprächsverlauf nicht nach außen gedrungen ist, und wir feststellen, wir wissen nicht, was läuft, aber USA halten sich völlig zurück. Sie beliefern keine Waffensysteme in die Ukraine, sondern haben lediglich eigene Einheiten zur Sicherung rundherum platziert. Sie geben Kredite. Auf der anderen Seite betreiben sie weiter Geschäft mit den Russen. Öl kaufen sie zu überhöhten Preisen, weil der Markt ist ja momentan sehr teuer, der Öl, die Ölpreise, und unterstützen mit diesen überhöhten Preisen und den Geschäftemachungen mit Russland ja tatsächlich auch die russische Wirtschaft und die russische Politik. Das fällt doch irgendwie auf, während der Westen, das ist ja so ein pauschaler Begriff, der Westen macht jetzt Sanktionen gegenüber Russland. Das heißt, Deutschland, die Menschen, die frieren dann, weil wir kein Gas mehr haben wollen, kein Öl mehr haben wollen, obwohl wir von denen abhängig sind. USA ist unabhängig davon und bekommt weiterhin den Rohstoff geliefert. Ich meine, da muss man doch mal fragen, gibt es da intern Abkommen? Denn was ich daraus erkennen kann, ist, dass Europa komplett dabei zerrieben wird. Und wenn es zerrieben wird, geschwächt wird, dann kommt mir George Friedman in den Kopf, der immer wieder gesagt hat, eine Armee ist viel zu klein, um ganze Länder kaputt zu machen. Man muss an neuralgischen Punkten diese Länder zerreiben. Und wenn man beispielsweise sagt, wir kommen und helfen euch, wir werden unsere amerikanischen beispielsweise Militärexperten bei euch mit in die Armee installieren, damit sie euch aufbauen und helfen, eine ordentliche, schlagkräftige Armee zu bauen. In Wirklichkeit aber die Intention ist, diese Armee handlungsunfähig zu zermachen, zu zerreiben. Deshalb sind ganz wenige Menschen in der Lage, ganze Länder zu zerstören. Denken wir an den Irakkrieg. Der Irakkrieg, da sind beispielsweise amerikanische Soldaten einmarschiert. Das große Volk im Irak und nur ganz wenige amerikanische Soldaten. Im Verhältnis waren die amerikanischen Soldaten im Irak zu den Bürgern weit weniger als die New Yorker Polizei zu den New Yorker Bürgern. Und trotzdem sind sie in der Lage gewesen, dieses gesamte Land zu zerreiben. Das geht mit solchen neuralgischen Punkten, die man besetzt und die wehrhaft und die Administration quasi zerreibt. Das könnte in Europa passieren. Noch ein letzter Satz. Und wenn dann Europa beispielsweise in eine solche Schwäche reingekommen ist, würde es mich nicht wundern, sage ich mal, wenn plötzlich zwischen Russland und USA, wer auch immer dann an der Macht ist, sich ein neues Bündnis schmiedet. Denn wir dürfen eines nicht vergessen. Es gibt auch noch einen ganz anderen großen Player, China. Und so kann es sein, dass man über diese Schiene neue Machtverhältnisse aufbaut. Und mich würde es nicht wundern, wenn es ganz zum Schluss in einem großen World Economic Forum zusammenläuft und dann eine Weltherrschaft aufgebaut wird. Das ist eine Verschwörungstheorie von mir, Ausrufezeichen Andreas Popp.
Ja, also China, wir kommen gleich auch nochmal zu Einzelheiten, was Chinas Haltung angeht. Auf jeden Fall ist klar, die halten sich auffällig zurück. Die wollen sich da nicht einmischen, obwohl sie natürlich schon Stellung beziehen und das ist eine Russland-unterstützende Stellungnahme. Aber Andreas, wie würdest du das denn dann einordnen, was die Tagesschau gestern gemeldet hat, nämlich, dass die US-Regierung und Russland eine militärische Hotline eingerichtet haben, wegen des Kriegs in der Ukraine, heißt es. Und man möchte militärische Zwischenfälle vermeiden. Wörtlich hieß es auf Anfrage oder Nachfrage aus dem Pentagon, Die Vereinigten Staaten verfügen über eine Reihe von Kanälen, um kritische Sicherheitsfragen mit den Russen im Falle eines Notfalls oder einer Notsituation zu besprechen. Und das Pentagon habe am 1. März einen Kanal eingerichtet mit dem russischen Verteidigungsministerium, um eben auch Fehleinschätzungen, Eskalationen zu verhindern. Noch am Montag dieser Woche hatte es aus dem Pentagon geheißen, dass es keine solche Hotline gebe. Und es hatte weiterhin geheißen, die US-Regierung wolle, und das ist nochmal bestätigt worden, keine Truppen in die Ukraine schicken. Man sei aber besorgt, dass der Konflikt mit Russland auf NATO-Staaten übergreifen könnte. Weil dort haben die USA sehr wohl Truppen stationiert.
Ja, und das bestätigt ja letztendlich alles so ein bisschen meine wilde Verschwörungstheorie, die ich hier habe. Also diese Geschichte in den 70er Jahren in den Filmen kennt jeder, das berühmte rote Telefon beispielsweise. Wenn zwischen Sowjetunion und USA irgendwelche Atombomben durch die Luft flogen, das war ja Stoff im Prinzip für die großen Hollywood-Filme. Und da wurde dann im Prinzip das rote Telefon gegriffen und die Hotline geregelt, dass der amerikanische Präsident mit dem sowjetischen Generalsekretär der KPDSU dann quasi ein schnelles Gespräch machte, um dann eventuelle Irrtümer abzulenken, um dann eben halt einen Krieg zu verhindern. Natürlich sind diese ganzen Verbindungen nach wie vor am Laufen, ist doch logisch. Allerdings, wenn es heißt USA und Russland, muss man sich mal fragen, wer steht da für USA und wer steht da für Russland? Wer ist derjenige auf der anderen Leitung? Das sind ja letztendlich Administrationen wiederum, russische Geheimdienste, amerikanische Geheimdienste, und die sind wiederum beeinflusst von verschiedenen politischen Strömungen, Republikanern beispielsweise oder eben halt Demokraten oder NGOs oder wen auch immer. Also das sind eben halt diese großen Gemengelagen, die dahinter stehen. Also ich glaube, die Kommunikation zwischen dem Gebiet der Vereinigten Staaten und dem Gebiet Russlands, möchte ich mal so sagen, die sind ungebrochen. Die einzigen, die ich mehr oder weniger so blind durch die Gegend laufen sehe, das sind die europäischen Staatschefs und Regierungen, ganz vorweg die größte Volkswirtschaft Europas, die noch größte Volkswirtschaft, die ja gerade dabei ist, sich selbst zu zerlegen.
Ja, und es gibt einen Beitrag zum Thema eines möglichen Krieges zwischen Russland und der NATO, auch aus russischen Medien. Und zwar, ich sage es euch auch gleich, damit ihr seht, dass das nicht die verbotenen Portale sind, topdaynews.ru, also Ru steht da auch für Russland, klar. Und da heißt es, dass sich ein Militärexperte in Russland geäußert hat. Der Mann heißt Igor Korotschenko. Und seiner Meinung nach werden sich weder die USA noch die NATO-Länder direkt in die Ereignisse einmischen, die sich derzeit auf dem Territorium der Ukraine abspielen. Und daher, so heißt es hier, ist ein direkter Zusammenstoß zwischen NATO und russischen Streitkräften unmöglich, so Korotschenko. Ich bin sicher, dass es wegen der Ereignisse in der Ukraine nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO kommen wird. Wir rechnen nicht mit einem bewaffneten Eingreifen der USA und der NATO-Länder in diesen Konflikt. Und wir erinnern uns, dass Biden sagte, sie würden nicht für die Ukraine in den Krieg ziehen.
Ja. Und jetzt muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen, was da gerade gesagt wurde. Und Deutschland sagt, wir müssen Waffen liefern. Wir müssen jetzt ganz schnell an die Grenze und dann sollen die Waffen abholen und greifen damit aktiv ins Kriegsgeschehen ein. Und das aus der Situation von 1945, wo jetzt auch noch der Bundeskanzler Scholz sagt, wir müssen uns von diesem Druck jetzt befreien, dass wir ja schuld am Zweiten Weltkrieg waren, und müssen das jetzt mal alles ein bisschen gerade spielen und jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt souverän hier mehr oder weniger vorgehen. Und wenn ich das jetzt in Zusammenhang bringe mit den Aussagen von Herrn Habeck im Taxi, der dann gesagt hat, meine Frau will nicht sehen, wie ich hier untergehe, dann frage ich mich, ob er da für die Regierung spricht oder nur für sich. Und ich frage mich nochmal, wie kann es sein, dass eine Regierungsqualität dieser Größenordnung hier momentan an den sogenannten Machthebeln sitzt, wenn sie es dann tun? Es tut mir leid, ich habe mehr Fragen als Antworten. Ich weiß übrigens nicht, was dahinter steht, aber so wie es mir dargestellt wird in den großen Medien, glaube ich es kein Millimeter.
Es ist sehr auffallend, dass diese Diskussion, die wir hier führen, öffentlich nicht geführt wird. Also ich habe noch in keinem Mainstream-Medium gesehen, warum ist Deutschland das einzige Land, das aktiv Waffen in die Ukraine liefert, während USA klar sagen, wir machen es nicht, während die NATO sagt, wir greifen nicht ein, wir stärken zwar unsere Posten in den baltischen Ländern und so, aber wir werden da nicht eingreifen. Nun kann man natürlich sagen, die können viel versprechen, morgen kann es auch anders aussehen, aber bislang sieht es eben noch so aus, wie sie es sagen. Und wenn sich so ein russischer Militärexperte so klar äußert und sagt, ich bin sicher, dann kann das ja auch nicht von irgendwo herkommen.
Naja, natürlich. Sie sind sich offenbar alle ziemlich sicher bei der ganzen Geschichte. Denn sowohl die führenden Eliten im Weißen Haus oder auch in Moskau, das sind ja nicht die Leute, oder auch in Berlin, das sind nicht die Leute, die Hunger leiden müssen. Das sind nicht die Leute, die erhöhte Getreidepreise kaufen müssen. Das sind nicht die Menschen, die sich kein Benzin oder Öl mehr kaufen können und mehr oder weniger in eine Lebensmittel-Ernährungsversorgung reinkommen, diese Problematik, die da jetzt momentan für alle Menschen droht. Das ist das eigentliche Problem. Worum es mir geht, ist, wo sind eigentlich die Menschen, und zwar aller Staaten, der Deutschen, der Franzosen, der Polen, der Weißrussen, der Ukrainer, und zwar egal, welche Strömungen sie sind, oder die Italiener, wo sind die wirklichen Fragen, wie man diese Menschen entsprechend vor einer Verelendung schützt? Nichts dergleichen. Es wird einfach nur Alarm gemacht, so wie vorher mit dem Alarmismus im Corona-Bereich. Es wird jetzt so dargestellt, als würden jetzt die ganzen Weizenlieferungen und die ganzen Ölpreiserhöhungen nur darauf zurückzuführen sein, weil Russland jetzt in den Krieg eingegriffen ist. Nein, nein. Man hat vorher schon gesagt, und das hat ja auch der Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset ganz besonders angekündigt, es läuft ja eine strategische Abarbeitung einer Agenda ab. Und genau das, was wir gerade erleben, entspricht haargenau dieser Agenda. Auch wenn wir jetzt die einzelnen Einflüsse nicht sehen, die wir entsprechend hochziehen, um zu sagen, guck mal, das ist der Punkt. Es war nicht die Corona-Pandemie, sondern es waren die Pandemie-Maßnahmen, die Europa in den Bankrott getrieben haben. Aber im Vorfeld war es natürlich auch die gesamte systemische Anlage des Geldsystems. Ich rede ja oft darüber. Diese Zusammenhänge sind ganz klar, und man nimmt sich immer einen kleinen Punkt raus und sagt so, die sind schuld, und damit ist das Weltbild in Ordnung. Das heißt, wenn man morgens aufsteht und hat bereits seinen Feind vor Augen, dann hat der Tagstruktur.
Ja, das ist die persönliche Meinung von Andreas. Und ich finde deine Überlegungen übrigens sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall auffällig ist das, was Deutschland derzeit macht. Und du hast gerade Klaus Schwab genannt vom WEF, der ja vor 2 Jahren das Buch veröffentlicht hat, The Great Reset. Und ich möchte euch doch mal hier jetzt noch eine kurze Zusammenfassung vorlesen. Das machen wir ja regelmäßig hier. Seit 2 Jahren, seit dieses Buch erschienen ist, machen wir ein Update. Wie weit sind wir jetzt? Und man kann sagen, er hat es geschafft, doch relativ sehr treffend diese Prognose zu stellen, mit der wir hier heute schon fast überein sind. Und zwar hat er es ja aufgehängt an der Pandemie, der dann weitere Unruhen folgen werden. Und einige Originalzitate der größten angenommenen Bedrohungen. Die Covid-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen, stürzen. Diese Worte alleine hätten uns schon aufrütteln müssen, haben sie auch, jedenfalls manche von euch. Dann, Millionen von Unternehmen werden untergehen. Wir hatten neulich eine Meldung eingestellt, da hatte sich Claudia Roth, die ist ja jetzt Kulturbeauftragte der Regierung, und sie hatte sich stark gemacht dafür, dass ukrainische Künstler jetzt hohe Subventionen aus Deutschland bekommen, damit sie ihrer Kultur weiter nachgehen können. Und wir haben uns gefragt, hat man denn in diesen 2 Mikrobenjahren irgendwann an die Kulturschaffenden in Deutschland gedacht? Also die sind auf die Straße gegangen, die haben sich zum Teil das Leben genommen, die haben gesagt, ihr vergesst uns, aber da hat niemand wirklich drauf reagiert. Dann weiter, der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Dann sei eine der größten Gefahren die Zeit nach der Pandemie durch soziale Unruhen. In extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen, sagt Schwab. Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt. Dann, sagt Klaus Schwab oder sagte vor 2 Jahren voraus, eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird. Dann eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann. Und dann hat er aufmerksam gemacht auf Enteignungen aller Art bis zu dem Umstand hin, dass ihr keine neuen Haushaltsgeräte irgendwann mehr kaufen könnt, aber mieten, also die Enteignung auf allen möglichen Ebenen, Andreas. Und da kann man doch sagen, eigentlich ist er der neue Nostradamus.
Naja, das ist ein Sklavensystem, was er hier beschreibt in seiner Prognose, nämlich auf der einen Seite die künstliche Intelligenz, das bedeutet, die Menschen zu chippen, in Verbindung zu bringen, also quasi mit Computern, das heißt so eine Art Cyborg, so Zwischendinger zwischen Mensch und Maschine, die dann total kontrollierbar sind, sogar abhörbar sind und. All diese Dinge in Verbindung bringen, gleichzeitig mit der totalen Mittellosigkeit und der totalen Abhängigkeit vom System. Das bedeutet eben halt, wenn ich mir nichts mehr kaufe, sondern meine Heizung miete oder mir meine Bettwäsche miete oder mir meine Hose miete, anstatt sie zu haben als Eigentümer, dann bedeutet das, dass ich natürlich immer auf Mittel angewiesen bin, die man mir gibt, damit ich diese Miete auch bezahlen kann. Und wenn ich eben halt nicht entsprechend systematisch gut bin, und das kann man ja gut kontrollieren dann über die Verchippung und diese künstliche Intelligenz, dann kann man mich schlicht und ergreifend vom Zahlungssystem abschließen. Wer weiß, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Und dann stehe ich da und kann meine Hose abgeben, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen kann, weil ich kein Konto mehr habe, es gesperrt wird und so weiter. Das bedeutet hier eine völlige Versklavung in einem Bild, welches hier von Klaus Schwab gezeichnet wird.
Also ich würde dir eine neue Hose nähen, aber nur dann, wenn du mir eine Nähmaschine mietest.
Ja, ich muss mir vorher erstmal den Stoff mieten.
Ah ja, ja, genau. Aber wir würden es irgendwie hinbekommen.
Bestimmt.
So, und in diesem Zusammenhang möchte ich euch einen aktuellen Artikel von Philosophia Perennis vorstellen, von David Berger. Das ist der Betreiber dieses Portals. Den haben wir heute schon eingestellt, vor dem Podcast, auch vor dem Ukraine-Bericht-Video. Und da heißt es, Überschrift, Liste der Schande. Diese Bundestagsabgeordneten wollen die allgemeine Impfpflicht. Und damit sind wir jetzt bei einem Thema. Wir kommen wieder zurück zu Russland, Ukraine und China, weil da noch einige wichtige Informationen zu besprechen sind. Aber lass uns hier mal kurz diesen Ausflug machen, denn Mitte März, und das ist in wenigen Tagen, soll die Impfpflicht im Bundestag durchgepeitscht werden. Und David Berger schreibt, entgegen aller Versicherungen der Spitzenpolitiker, wider alle Vernunft bzw. gegen den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand und inmitten einer Welt, die die Covid-Krise für beendet erklärt, soll der Bundestag am 18. März über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht abstimmen. Während sich alle Deutsche, geleitet von den großen Propagandamedien, damit beschäftigen, welchen Wodka sie jetzt trinken dürfen und welchen nicht und welche CD sie bei der Entrussifizierungsstelle abgeben müssen, will der Bundestag möglichst unbemerkt wie der Dieb in der Nacht Mitte März über diese allgemeine Impfpflicht abstimmen. Und die Gesetzentwürfe hier auch noch mal verlinkt, dass man sich das gut durchlesen kann. Und da steht zum Beispiel gleich zu Beginn mit einer höchst problematischen Aussage dieser Text, zur Prävention gegen SARS-CoV-2 stünden gut verträgliche, sichere und hochwirksame Impfstoffe zur Verfügung. Und begründet wird es damit, dass es Studien gebe, die zeigten, dass die mRNA-Impfungen die geimpften Personen vor einer Erkrankung und schweren Verläufen wie es zusammenpasst, weiß auch keiner, und deren Kontaktpersonen und so weiter schützen soll. Also wir brauchen gar nicht mehr in die Einzelheiten reinzugehen, wie wirksam diese Impfung ist und wie schädlich sie ist. Jüngstes Beispiel ist der BKK Provita-Vorstand Andreas Schöffbeck, der hochkantig rausgeflogen ist, als er auf die hohe Zahl von Impfschäden hingewiesen hat. Wir haben gerade vorgestern das hier als Thema gehabt im Podcast. Das heißt, die Erkenntnisse, die wissenschaftlich genauso wichtig sind, die werden vom Tisch gefegt. Die Leute werden einfach aus der Öffentlichkeit verbannt und entsprechende Medien auch nicht gehört. Andreas, und diese Vorgänge jetzt zeigen, dass es diese digitale Impfpflicht, diese digitale Identität in Verbindung mit KI, also künstliche Intelligenz oder Englisch AI, dass das der Plan ist, der zielgerichtet durchgeführt wird, wie es hier richtig hieß. Im Prinzip wird alles abgeblasen, Omikron ist mild, es wird überall aufgemacht. Wir hier auch in Kanada, in Nova Scotia, wir haben bald auch keine Maskenpflicht mehr, das wird alles weggetan. Aber warum bitte die Impfpflicht?
Naja, das lässt sich jetzt in diesem Windschatten dieses riesen hochgezogenen Szenarios in der Ukraine. Und ich möchte das auf gar keinen Fall dabei mindern, weil die Menschen, die dort natürlich jetzt betroffen sind, für die ist das die Hölle. So wie es das in Jugoslawien war, wie es in Syrien war, in den ganzen Ländern. Das sind immer diese höllischen Dinge, die da letztendlich laufen. Aber wir müssen wirklich eines sehen. Ich habe gestern zum Beispiel mit einem guten Freund telefoniert. Der hat ein Bestattungsinstitut, und zwar ein sehr großes. Und der hat auch viele Kollegen, mit denen er in Verbindung ist. Und er hat mir gestern nur gesagt, wie viel Druck er momentan hat in Deutschland, nämlich mit den überproportional vielen Toten. Sie haben eine gigantische Steigerung der Sterblichkeit, wie er es in dieser Form noch nicht erlebt hatte. Und zwar die Sterblichkeit zwischen den 45- und 60-Jährigen. Und die 45- bis 60-Jährigen sterben überproportional momentan weg. Das stellt er fest. Und ich habe ihn gefragt, was sind denn die Todesfallursachen? Und da sprach er dann Herz und Kreislauf, also in erster Linie Herzinfarkte und so weiter. Und das wäre für ihn sehr ungewöhnlich. Er sucht händeringend neue Leute, weil er am Anschlag ist mittlerweile, was die vielen Toten anbelangt. Und wenn ich das höre mit diesen Herztoten und ich vergleiche das jetzt mit den Sportlern, die alleine so vor unseren Augen auf den grünen Wiesen beim Fußballspiel oder sonst was umkippen und tot sind, Kinder, die mit Herzinfarkten zusammenbrechen, und das Gleiche eben, das Ganze in Verbindung gebracht wird, zum Beispiel mit Herrn Professor Bhakti, der sagt, das sind Impfnebenwirkungen, nicht ich sage das, er sagt das, oder eben halt der Dr. Wodak, und das sind Experten für Impfen und die ganzen Dinge, die man braucht, Epidemiologie und so weiter. Und diese ganzen Geschichten kann man natürlich jetzt wunderbar verstecken hinter dieser großen Arie, die momentan gespielt wird, und nebenbei im Windschatten dieser kriegerischen Auseinandersetzung jetzt hier in Europa oder dort in Europa, dass man solche Sachen wie mit der WHO noch durchsetzen kann. Das heißt, eine Impfpflicht in Abstimmung mit der WHO durchzubekommen. Das heißt, dass nahezu alle Länder der Welt sich von der WHO abhängig machen. Und wenn die den Daumen runter machen, wie Gaius Julius Caesar damals im Zirkus, hat er den Daumen runter gemacht und dann werden alle eben halt gespritzt. Und dafür müssen natürlich die Rahmenbedingungen alle vorbereitet werden. Und jetzt gehe ich weiter. Das Ganze findet auch in Hongkong statt. Ich habe das gerade festgestellt, in Hongkong, in China, in Shanghai, also Hongkong ist ja ein spezieller Bereich, da fahren also Lautsprecherwagen durch die Stadt und sagen, ihr müsst euch jetzt das dritte Mal impfen lassen. Und man erkennt eine weltweit organisierte Situation hier, und das läuft alles ab, immer gerne in Windschatten von anderen Events oder diesen exogenen Schocks oder schwarzen Schwänen.
Und es wird ja auch darauf hingewiesen, dass also immer nur einen Impfstatus jemand hat, der eben ihm den Zugang zu allen möglichen Einrichtungen öffnet, der eben dann auch geboostert ist und nachgeboostert und das vierte und fünfte Mal nachgeboostert sein muss. Das heißt, durch diese digitale Vernetzung und Verknüpfung aber, kann es denn dann sein, wenn ihr euer Zeitlimit überschreitet, dass euer Impfpass von heute auf morgen nicht mehr funktioniert und ihr die Tür nicht geöffnet bekommt. Und es kann eben so weit gehen wie in China, wo man dann nicht mehr verreisen darf, nicht mehr U-Bahn fahren darf, aber auch zum Teil schon nicht mehr einkaufen gehen kann. Und was das bedeutet, das ist die Weltkontrolle über die Menschen. Und wir sagen das jetzt nicht, um euch ein schlechtes Wochenende zu bereiten, sondern dieser Artikel von Philosophia Perennis, die ihr könnt ja immer, wenn ihr etwas sucht bei Telegram, also vor allem auf dem, wenn ihr das auf dem Desktop habt, dann könnt ihr in die Suchleiste, wo diese kleine Lupe zu sehen ist, da gebt ihr die Stichworte ein, wenn ihr bei mir auf dem Kanal seid, und dann bekommt ihr das geliefert. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eingebt Liste der Schande, dann kommt ihr auf diese Liste und da sind alle Namen aufgeführt der Bundestagsabgeordneten, die dafür stimmen wollen. Ja, und was kann man tun? Also man kann diese Leute kontaktieren. Noch sind ein paar Tage Zeit. Je mehr Leute das tun, desto besser.
Ja, es soll ja, ich glaube, 2023 oder 2024 dann auch umsetzbar sein im Rahmen dieser WHO, diese Geschichte auch.
Ja, aber weltweit. Aber hier geht es um Deutschland.
Hier geht es um Deutschland. Ja, es geht um Deutschland und um weltweit natürlich. Das läuft ja parallel nebenher. Also es läuft irgendwann der Punkt, dass man natürlich an seinem Boden gefesselt ist, wenn man sich nicht spritzen lassen will. Das heißt also, die Menschen werden dann nicht mehr reisefähig sein. Das heißt, der Individualverkehr wird dann vermutlich eingestellt werden. Und ich glaube, dass jetzt die Menschen, die frei denken und sich Gedanken machen, wie sie ihr weiteres Leben gestalten, dass sie sich so langsam darüber im Klaren sein müssen, wo sie den Rest ihres Lebens eventuell in Ruhe verbringen wollen oder in Nichtruhe. Es sei denn, sie müssten sich diesen ganzen Drangsalierungen unterwerfen, um überhaupt noch rauszukommen aus dem Land. Das heißt, irgendwann könnte es sein, dass derjenige, der sagt, ich will weder gechippt werden, noch geimpft werden, noch sonst irgendetwas, wie immer man das nennen will, dass der dann eben zu Hause an sich gebunden ist. Es wird auch Möglichkeiten geben, auf jedem Flecken der Erde irgendwo zu überleben in bestimmten Gruppen. Aber es werden sich Veränderungen jetzt breit machen. Und derjenige, der vorhat, vielleicht einen anderen Ort zu haben, in dem er wohnt, als jetzt, der muss sich dann, denke ich mal, langsam auch vorbereiten, es umzusetzen. Das glaube ich.
Ja, ich sehe hier gerade eine Meldung, die durch die internationale Presse geht, dass eine Cricket-Legende, Shane Warne, also jemand, der sich in dem Sport auskennt, muss ihn kennen, 52-jährig, auch plötzlich und unerwartet an einer Herzattacke verstorben ist. Ich bringe das hier nur rein, weil es eben gerade hier aufgepoppt ist und ich es gesehen habe. Ja, ihr Lieben, es sind wirklich schwere Wege durch das Nadelöhr. Andreas hat es gerade gesagt, es ist wichtig, dass wir uns innerlich auch positionieren und äußerlich eben auch überlegen, wo wollen wir die nächste Zeit zubringen? Und wir haben es schon oft gesagt an der Stelle auch, wer in einer Großstadt mittendrin lebt, der möge versuchen, wenn es für ihn überhaupt möglich ist, das sind ja auch immer viele Fragen, die da erstmal beantwortet werden müssen, aber wenn es individuell passt, aufs Land zu kommen, vielleicht sogar mit Gleichgesinnten sich zusammenzutun, um auch sein Gemüse selber anzubauen, seine Kartoffeln selber anzubauen, denn es wird gerade auch, was die Versorgung mit Lebensmitteln angeht, ziemlich haarig werden. Ja, und wir schauen jetzt noch mal uns die Causa Ukraine, die Sanktionen, die Auswirkungen auf die Sanktionen an. Und nicht nur gegen Personen wird ja sanktioniert, wie wir jetzt in den letzten Tagen erfahren haben, gegen Künstler und so weiter aus Russland, sondern mehr oder weniger werden jetzt alle russischen Produkte in den Lebensmittelmärkten, in den Handelsriesen ausgeräumt aus den Regalen, die werden verbannt. Und zwar haben sich daran schon beteiligt Aldi und Penny und Rewe und auch Edeka ist dabei und auch der Wodka, der fliegt dann eben raus. Das hat zur Folge, dass diese Produkte möglicherweise gar nicht mehr in die Regale zurückkommen, denn auch wenn die Sanktionen zurückgenommen werden sollten, wissen wir eben auch von einigen unserer Informanten, dass das Ziel ja eben auch die Ausdünnung des Sortiments, des Angebots in den Lebensmittelläden sein soll. Wir waren damals bei etwa 20.000 verschiedenen Produkten, das ist 2 Jahre her, in so einem Discounter. Und Andreas, damals lautete eine deiner Informationen, dass das am Ende jetzt dieser Krisenzeit ausgedünnt werden sollte. Auf wie viel?
Ja, so 800 bis 2.000 Produkte von derzeit 25.000 bis 30.000, wobei schon gar keine 25.000 bis 30.000 mehr sind, sondern es sind vielleicht noch etwas über 20.000 Produkte verschiedene dieser Art. Aber das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich, was hier gerade abläuft. Wenn ich sehe, wie da die Preise nach oben geschossen werden und es immer enger wird, auch für die Menschen, aber das Ganze in eine große weltweite Versorgungskrise so langsam übergeht. Und da stellt man sich immer die Frage, gibt es da tatsächlich überregionale, große, genau genommen globale Strippenzieher, die dieses Spiel eben halt bewerkstelligen. Und wer sowas einfach nur noch als Verschwörungstheorie abtut, der hat wirklich offenbar nicht wirklich verstanden, worum es hier geht.
Ja, und der Krieg in der Ukraine, der treibt jetzt die Preise ins Unermessliche. Das sind natürlich die Grundnahrungsmittel, Weizen, Gerste, Mais, Öle und so weiter. Es beginnt jetzt auch ein Krieg um diese Produkte. Also wir treten ein in einen globalen Lebensmittelkrieg.
Ja, ja. Ich stelle mir mal vor, und das geht ja jetzt mit dieser Russland-Geschichte, dass man russische Produkte rausnimmt. Und wir dürfen nicht vergessen, wie viel Russland in jedem Produkt drin ist, was vielleicht auch in Amerika hergestellt wird. Denn die Rohstoffe kommen eben oft aus Russland, auch wenn Mars oder Snickers oder sonst irgendwas draufsteht. Also ich stelle mir vor, bei diesem Bashing russischer Produkte, diese Pauschalverurteilung, alles, was Russland ist und alles rauszunehmen, stellen wir uns mal vor, was wäre wohl gewesen bei dem Einmarsch der Amerikaner im Irak aufgrund einer sogenannten Massenvernichtungswaffe von Saddam Hussein, die sich als Lüge herausgestellt hat, man ein Land aber in Schutt und Asche gelegt hat unter dramatischen Voraussetzungen. Ich stelle mir vor, was gewesen wäre, wenn ganz Europa reagiert hätte oder der größte Teil der Welt und hätte gesagt, alle McDonald's-Filialen werden dicht gemacht, Coca-Cola wird in unserem Land nicht mehr vertrieben, das ist bäh, das ist USA, das wollen wir alles nicht mehr. Was wäre wohl dann los gewesen, wenn das mit umgekehrten Vorzeichen gewesen wäre? Das ist genau die gleiche Frage, die man stellen kann. Russland reagiert jetzt, weil die NATO direkt vor ihrer Grenze mehr oder weniger ihre militärischen Aktionen immer größer werden lässt, die gesamte Aufrüstung direkt an der russischen Grenze immer größer wird. Das ist doch eine ganz logische Situation. Das wäre ungefähr so, als würde beispielsweise jetzt Russland ein militärisches Bündnis mit Mexiko oder mit Kanada eingehen gegenüber der amerikanischen Grenze. Da kann man ja nicht einfach sagen, so, das ist eben halt freie Gestaltung und so kann das jeder für sich entscheiden. Die Situation ist immer, versucht euch immer vorzustellen, wie wäre es im umgekehrten Falle? Baut euch irgendwelche Gedankenmodelle zusammen und dann überlegt mal, wie wäre dann wohl die Reaktion gewesen? Mit diesen Spielen, die man selbst machen kann, weil die Medien helfen uns leider nicht, indem sie uns verschiedene Perspektiven zeigen, sondern da wird nur eine Richtung, eine Furche durchgezogen und da ist hinten dann der Böse, das ist dann der Feind und da werden alle draufhin abgerichtet und so laufen sie dann auch alle rum und das, was heute in der Überschrift in der Zeitung steht, ist auch in jeder Kantine Tagesgespräch.
Ja, und wir gehen mal in die betroffenen Sparten noch mal ein bisschen näher rein. Also auch die Metallpreise explodieren. Aluminium CMAL kostet in London mit $3.850 je Tonne so viel wie noch nie. Alleine in dieser Woche legte der Preis um 14% zu. Kann man sich mal ausrechnen, was das als Folge hat. Nickel verteuert sich um 7,8% auf $29.000 je Tonne und markiert ein 11-Jahres-Hoch. Kupfer zieht in der Spitze um 2,3% auf $10.594 je Tonne an und ist damit so teuer wie lange nicht mehr. Und es heißt hier, von einem Fachmann, Soni Kumari von der ANZ Bank, wörtlich: Normalerweise haben geopolitische Spannungen nur vorübergehenden Einfluss auf den Rohstoffmarkt, aber dieses Mal sieht es nach einer langwierigeren Geschichte aus, da mit Russland ein wichtiger Rohstofflieferant betroffen ist. Dann die Weizenrallye, heißt es hier in einem Beitrag der deutschen Wirtschaftsnachrichten, geht in unvermindertem Tempo weiter. Der europäische Future BL 2C1 steigt um fast 10% auf ein Rekordhoch von 418,75 Euro je Tonne. Und Weizen ist so teuer wie noch nie zuvor, heißt es in dieser Meldung. Die Nachfrage nach Weizen zur baldigen Lieferung ist beispiellos, schreiben die Experten der Beratungsfirma Agritel. Abnehmern müssten wegen des Ukraine-Kriegs den Ausfall von Lieferungen aus der Schwarzmeerregion verkraften. Also das Ganze heißt, es ist eine Rallye geworden. Und wir haben hier einen Artikel vorliegen von der South China Morning Post, also aus China. Und da heißt es in der Überschrift eben auch eine Warnung: Ganz Asien steht vor Nahrungsmittelengpässen wegen des Ukraine-Russland-Krieges. Und hier heißt es: Schwere Kämpfe, die Teile des Schwarzen Meeres abriegeln, beeinträchtigen den Transport von Weizen, Hafer, anderen Getreidesorten nach Asien und bringen die Lieferketten durcheinander. Die Unruhen könnten einen Dominoeffekt auf die Produktion anderer Lebensmittel auslösen. Damit ist wahrscheinlich unter anderem gemeint, dass natürlich Getreide auch und Hafer und so weiter, das ist ja auch Viehfutter. Und wenn es davon nicht genügend gibt, dann können die Tiere nicht mehr ernährt werden.
Klar, das ist auch das, was ja gewollt wird, passt ja auch ins Bild. Es soll ja der Vegetarismus eingeführt werden, wogegen ich übrigens gar nichts habe. Aber es geht mir um die Art und Weise auch dieser hybriden Wirtschaftskriegsführung. Wir haben auf der einen Seite zusammenbrechende Lieferketten. Wir haben auf der anderen Seite Pandemiemaßnahmen, die den Namen eigentlich nicht verdient hätten, sondern das sind einfach nur industrielle Zerstörungsmaßnahmen. Wir haben dann auf der anderen Seite Kriege, die beispielsweise vom Zaun gebrochen werden, regelrecht von außen initiiert und im Vorfeld ja sogar nachlesbar von Klaus Schwab angekündigt, abgezogen werden. So, und wir haben eine Geldmengenpolitik, die ihresgleichen sucht. Das heißt, wenn eine Inflation erst einmal in Gang gesetzt wurde, weil wir haben eben halt keine Gelder mehr, die unterlegt sind mit Sachwerten. Auf dem Dollar steht drauf, auf der Rückseite: This note is legal tender for all debt, public and private. Und das heißt zu Deutsch: Dieser Geldschein ist gesetzliches Zahlungsmittel für alle privaten und öffentlich-rechtlichen Schulden. Früher nannte man es übrigens Banknote, weil die Bank etwas notiert hat. Heute nennt man es Geldscheine. Und Geldschein umgedreht heißt Scheingeld. Die sind also ganz offen mit ihrer Argumentation.
Andreas, es geht ja durchs Netz, dass Russland angekündigt hat, Edelmetalle, Gold und so weiter von der Mehrwertsteuer 20% zu befreien für Russland, für die russischen Bürger. Und daraufhin ging dann hier durchs ganze Netz: Jetzt wird der Goldstandard wieder eingeführt in Russland. Vielleicht kannst du das mal kurz aufklären, wie die Zusammenhänge wirklich sind.
Gut, nicht die ganzen Zusammenhänge, aber eins ist wichtig: Ein Goldstandard ist nichts anderes, dass ein Geld unterwegs ist, welches mit einem Goldbetrag bei einer Zentralbank hinterlegt ist. Das heißt, ein Geldschein ist ein Anrechtschein, den ich bei einer Zentralbank einlösen kann und bekomme dafür in Gramm mein Gold ausgeliefert, eine Art Lagerschein. Prozentual oder eben halt gesamt, dann wäre es eine komplette Goldwährung. Aber das wäre ein Goldstandard in Verbindung mit einer Währung. Was wir hier haben, ist natürlich kein Goldstandard in Russland, sondern Putin oder die russische Politik versucht, den Menschen hier entgegenzukommen. Und ehrlich gesagt kann man erkennen anhand der russischen Politik, dass ihnen hier zumindest anhand dieses Beispiels die Sorgen der Bürger am Herzen liegt. Ich wünschte mir das manchmal bei europäischen Politikern. Da wird mal eben erzählt von Frau Baerbock nach dem Motto: Wir zahlen jeden Preis dafür, um Russland in irgendeiner Form in die Knie zu zwingen und gehen dabei alle wirtschaftlichen Kompromisse ein. Sie muss sie nicht bezahlen, sondern die Bürger müssen sie bezahlen. Russland reagiert da und sagt, die Menschen sollen da ein bisschen abgelenkt werden, weil die ja auch ihre Sicherung ihres Vermögens, ihre Altersversorgung und so weiter gern in US-Dollar-Noten anlegen, weil der der US-Dollar immer noch als relativ stabil gilt, was er übrigens auch nicht ist, denn der US-Dollar repräsentiert, der Federal Reserve Dollar genau, repräsentiert die hochverschuldetste Wirtschaftseinheit der gesamten Welt. USA ist am höchsten verschuldet auf der ganzen Welt und der größte Gläubiger der USA sitzen in China. Diese Zusammenhänge müssen immer im Hintergrund bleiben, dass man das Ganze versteht. Und das ist genau der Punkt, den wir hier haben. Er versucht jetzt im Prinzip in Russland, also dieser militärische, der politische Apparat, den Menschen eine Alternative zu bilden und sagt, ihr könnt Gold kaufen. Das ist eben halt eine wirklich sichere Anlage. Ich persönlich bin übrigens eher für Silber und Platin. Gold zu kaufen oder Edelmetalle zu kaufen ohne Mehrwertsteuer ist ein ganz klarer Anreiz für die Menschen, ihre Altersversorgung neu zu regeln. Gerade in der jetzigen Zeit der völligen Unplanbarkeit ist es ganz wichtig. Deshalb ist es zum Beispiel, ich sage das immer wieder, hier in Kanada zum Beispiel ist es auch so, da sind zum Beispiel Edelmetalle, auch Silber und Platin, ganz offiziell mehrwertsteuerfrei zu kaufen. Und die Menschen haben damit die Möglichkeit, sich hier mit Metallen auch einzudecken, um damit einen Wert zu haben, der jeder Hyperinflation standhält. Und ich rede ja oft darüber und gebe da auch oft entsprechend Tipps zu. Und das macht Russland jetzt auch. Aber ein Goldstandard ist es nicht.
Okay, danke für diese Ausführungen. Wir schauen jetzt noch die asiatischen Stellungnahmen weiter an. Es heißt also von Seiten eines Rohstoffanalysten von S&P Global Commodity Insights wörtlich, asiatische Käufer und Verkäufer rangeln um Mais- und Weizenlieferungen, da die Versorgung vom Schwarzen Meer abgeschnitten wurde. Teile des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres sind jetzt gefährlich oder unpassierbar. Man spricht von Raketenangriffen auf Schiffe, auf Schiffsbeschlagnahmungen, auf Fahrbahnsperrungen für die Handelsschifffahrt. Und man spricht auch von den ukrainischen Seehäfen Odessa und Mariupol. Die sind geschlossen oder beschädigt und waren angegriffen worden. Der Handel und der Containerverkehr dort sind zum Erliegen gekommen. Die Fracht und die Ausrüstung sitzen in den Häfen fest. Und aufgrund der anhaltenden Unterbrechung der Schifffahrt im Schwarzen Meer erwarten wir, so der Analyst, dass sich die Containerstaus in den Häfen, auf den Lagerplätzen in der gesamten Region verschärfen werden. Das sind doch Töne, die wir kennen.
Ja, und daran sehen wir, dass hier offenbar auch eine globale Architektur dahinter steht. Alle sind davon betroffen, auch die Chinesen. Viele werden vielleicht sogar sagen, weil ich gerade sagte, es könnte sein, dass Russland und USA irgendwann wieder zusammenkommen. Ich denke, Russland sind mit den Chinesen zusammen. Nach dem Motto, verspricht sich der Pop, hat er da jetzt mehrere Meinungen? Nein, nein. Aber die Verbindung zwischen Russland und China ist natürlich keine Liebesheirat, sondern das sind Zweckgemeinschaften. Man darf nicht vergessen, dass es auch Konflikte zwischen China und Russland immer wieder gab, die nicht ganz geklärt sind. Ich meine, es gab ein paar Dinge, die man geklärt hat, zum Beispiel bestimmte Inselgruppen, wo man dann eine Teilung gemacht hat, eine Insel zum Beispiel in einem großen Fluss, die dann halb chinesisch und dann eben halt halb russisch wurde. Mit Japan gibt es da ganz andere Konflikte. Was da für mich wichtig ist, ist einfach nur, wir sehen, dass hier ein globales Phänomen auftritt und das bedeutet eine totale Lebensmittelverknappung. Und wenn ich mir dann diese WEF-Konzentration ansehe dort, in vermeintlich Davos, ich will diese Stadt gar nicht so schlecht dastehen lassen, denn Davos ist eigentlich ein schöner Ort. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir ansehe, dass der, ich glaube, der Sohn von Herrn Schwab mit einer Chinesin verheiratet ist und in China sehr stark vernetzt ist, auch im geschäftlichen Bereich, dann schließen sich diese gesamten Kreise auch immer wieder und die Menschen kommen mir vor wie lauter Spielsteine, die hin und her geschoben werden.
Ja, wer sich nicht hin und her schieben lassen möchte, der weiß und weiß auch, wie er mit diesen Situationen umgehen kann, indem er die Dinge wahrnimmt, indem er sich darauf vorbereitet, bestmöglich, und zwar innerlich wie äußerlich, irdisch wie eben auch in der Empfindung im Geist. Raus aus der Angst. Wir werden heute wieder etwas darüber machen im Abendgebet. Wie kommen wir am besten aus Sorge und Angst raus und bleiben innerlich stabil und souverän? Andreas, du hast es gerade gesagt, es ist keine Liebesbeziehung zwischen Russland und China. Und das bestätigt auch ein heute erschienener Artikel bei der South China Morning Post. Und das sind skeptische Töne aus Peking, die sagen, der Handel zwischen China und Russland wird trotz der westlichen Sanktionen fortgesetzt, aber Peking wird vorsichtig sein und wird nicht alles mitmachen. Also da heißt es, der Handel mit Gerste, mit Konsumgütern zwischen China und Russland entlang der Eisenbahnlinien zwischen China und Europa wurde und wird weiter fortgesetzt, obwohl die Schifffahrt, auch die Luftfracht, durch die westlichen Sanktionen stark eingeschränkt wurden. Und immerhin hat der Handel im vergangenen Jahr 18,6% des russischen Gesamthandels ausgemacht mit China. Könnte ein Rettungsanker für die russische Wirtschaft sein, sagt man hier in China, die durch die von den USA, der EU und ihren Verbündeten nach dem Einmarsch in die Ukraine letzte Woche verhängten Beschränkungen erschüttert wurde. Und dies sei ein subtiles Signal für China, das zu Zurückhaltung und zu Dialog aufgerufen habe. Und China hat im vergangenen Monat die Beschränkungen für zum Beispiel Weizen und Gerste aus Russland im Rahmen der Vereinbarungen aufgehoben. Die waren während des Treffens von Putin und Xi am Vorabend der Olympischen Winterspiele unterzeichnet worden. Die örtliche Regierung teilte dann jetzt mit, es ist das erste Mal, dass die Provinz Shandong russische Gerste über die China-Europa-Züge importiert hat. Es sei eine effektive Verbindung zur Getreideimportpolitik im Rahmen der Seidenstraßeninitiative und bereichere die heimische Lebensmittelversorgung, ist auch wichtig für alle Getreideimporte. Und man versuche in Peking einen möglichst normalen Handel sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine aufrechtzuerhalten. Also die wollen sich nicht auf eine Seite positionieren. Das hat Handelsminister Wang Wentao am Dienstag gesagt. Und das ist auch von dem Vorsitzenden der China Banking und Insurance Regulativkommission bestätigt worden. Analysten haben jedoch argumentiert, dass China nur so viel tun kann, um Russland angesichts der zahlreichen Sanktionen zu unterstützen, da die Handelsbeziehungen mit den USA, der Europäischen Union und den Verbündeten in Asien viel wichtiger sind als die mit Russland.
Ja, wir sehen hier, dass alle Player am Taktieren sind. Und keiner versucht, sich mit irgendjemandem offiziell gemein zu machen, weil wir natürlich eines immer unterscheiden müssen. Es gibt diejenigen, die aus den staatlichen Strukturen heraus handeln. Das sind die sogenannten Politiker. Dann gibt es die wirtschaftlichen Akteure. Dann gibt es die Finanzakteure. Und dann gibt es die NGOs, die auf privater Ebene auch noch mitspielen. Und aus diesem Grunde ist es immer schwierig, wenn wir sagen China und Ukraine und USA und Europa, weil wir immer nicht wissen, welcher Part von denen gerade gemeint wird. Oder EU und Europa, das sind ja quasi schon Gegenteile geworden. Was wir hier sehen ist, wir haben eine Gemengelage, Russland als großer Rohstofflieferant, China als das ehemalige Arbeitslager gewissermaßen für die Welt, die gearbeitet haben. Das war die Hobelbank für die Welt. Und dann haben wir eben halt USA als großer spekulativer Player, der die Geldsysteme über das Dollarsystem, über die Federal Reserve steuert. Und jetzt ist interessant, wer nicht mehr auftaucht, ist Europa. Europa war eine der wesentlichsten volkswirtschaftlichen Größen auf der gesamten Welt und man verkleinert, nennt man das in der Küche, habe ich von dir gelernt. Man reduziert quasi bestimmte Player, indem sie einfach aufgerieben sind und ausfallen. Und wir sehen momentan einen kompletten Ausfall Europas durch eine Politik mit entsprechenden Statisten mit Doppel-A, die das darstellen, ob ich mir jetzt die englische Außenministerin angucke oder die deutsche oder sonst was, diese völlige verwirrende politische Aussagen, von denen die stattfinden zwischen den einzelnen Spielern in Europa, die dabei mehr oder weniger gerade in einem Zerreibungsprozess sind und direkt vor ihrer Tür dieser Ukraine-Konflikt jetzt gerade läuft. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wo geht das hin? Und man hat das Gefühl, Europa wird mehr oder weniger handlungsunfähig gemacht, regierungsunfähig gemacht und fließt dann in eine neue Ordnung mit ein, die ich nicht mir vorstellen kann, wie die sein wird. Es kann natürlich sein, wenn der der Russe ist gut. Wenn also Russland sagen würde, wir übernehmen beispielsweise Europa aufgrund dieser Tatsache, wie es zum Beispiel in diesem Gedankenmodell stattfindet mit diesem nicht vorhandenen Friedensvertrag und den Waffenlieferungen in die Ukraine. Das muss ja nicht unbedingt mit einem kriegerischen Akt stattfinden, denn die Bundeswehr hat ja gar nichts entgegenzusetzen, wenn Russland kommen würde. Und ich glaube, vielleicht gäbe es sogar einige Leute, die sagen würden, okay, dann wir wollen eigentlich nur noch unseren Frieden haben und wir möchten was zu essen haben, wir möchten es wieder warm haben. Und ich glaube, es wird übrigens nicht so dramatisch kommen, wie es jetzt aufgebaut wird, sondern es gehört mit zu einem riesen Angstszenario gegen alle Menschen auf dieser Erde. Und es gibt irgendwo Dirigenten, die dieses Orchester letztendlich steuern. Und wer jetzt in der Ruhe bleibt, im Gottvertrauen bleibt, fest mit dem Boden verbunden, die Arme nach oben gereckt, in Verbindung mit dem Licht, dann kann der Sturm kommen. Er weht uns nicht um.
Ja, es ist nicht so, dass wir den Rosengarten versprochen bekommen haben, wenn es heißt, jüngstes Gericht und durch das Nadelöhr durch, sondern wir werden oft geprüft nach dem Motto, rüstet euch und erschrecket. Aber das stellt auch, das macht auch ja, härter im wahrsten Sinne. Andreas, ganz kurz noch, nur noch, damit wir den Komplex China und Russland und USA mal abschließen können. Es ist direkt auch aus den USA verlautbart worden, nämlich vom Berater des US-Außenministeriums, Derek Chollet heißt der Mann. Der droht China und sagt, Peking wird zahlen, wenn es Russland hilft, Sanktionen zu umgehen, was sie ja schon gemacht haben. Und er sagte also, China sei verwundbar, wenn es und wird auch verwundet werden, wenn es versuchen würde, die Sanktionen irgendwie zu umgehen oder irgendwie zu teilen. Und die Länder, die sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen haben, die würden insgesamt 50% der Weltwirtschaft repräsentieren, während China nur einen Anteil von etwa 15% habe. Und er sagt, sollten die also jetzt Russland helfen, werden die USA mit Gegenmaßnahmen kommen und China würde darunter leiden müssen. Er nimmt eben nochmal Bezug darauf, dass diese sogenannten verbündeten Länder eine größere Macht mit 50% als China mit 15 hätten.
Ja, und das, was ich daran nicht verstehe, ist, wenn aus dem US-Außenministerium solche Drohungen herausdringen, wie sie das denn damit halten, dass sie selbst Russland mit unterstützen, indem sie weiterhin das Öl von Russland kaufen. Also hier muss man das Paradoxon ganz schnell sofort rausarbeiten und sagen, hier stimmt doch irgendetwas nicht.
Und vielleicht noch der Hinweis von der New York Times, die jetzt berichtet hat, wenn die EU weitere Sanktionen gegen Russland erheben würde, die seien nur dann umsetzbar, wenn Europa große wirtschaftliche Schäden in Kauf nehme. Und deshalb seien einige EU-Staaten vehemente Gegner von weiteren scharfen Sanktionen. Der englischsprachige Dienst von Reuters, der Nachrichtenagentur, meldet, dass EU-Sanktionen gegen Russland dazu führen würden, dass Russland sich beim Handel zunehmend in China orientieren würde. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten sagen, dass und nennen auch hier zum Beispiel die KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler, die wird hier zitiert, Köhler-Galb, Entschuldigung, ihr hat einen Doppelnamen. Noch ist die deutsche Wirtschaft belastet durch Arbeitsausfälle durch Omikron, hohe Energie- und Rohstoffpreise und weiter andauernde Lieferkettenprobleme. Es heißt, Deutschlands Wirtschaftsanalysten befürchten für Deutschland dann das Schlimmste. Und das Statistische Bundesamt untermauert es und sagt, zwischen Russland und Deutschland werden primär Rohstoffe, Fahrzeuge, wir sehen ja in allen Werken, stehen die Produktionsbänder still, BMW, Porsche, VW und so weiter. Und es werden also primär Rohstoffe, Fahrzeuge und Maschinen gehandelt. Deutschland importierte 2021 vor allem auch Erdöl und Erdgas im Wert von fast 20 Milliarden Euro. Das war ein Zuwachs um fast 50%. und machte 59% aller Einfuhren aus Russland aus. Und dann kommen die ganzen Themen, was da noch alles mit dranhängt. Das heißt, es ist verwunderlich, dass Frau Baerbock sich hinstellt und weitere Sanktionen ankündigt, wenn doch die Analysen auf der ganzen Welt sagen, es wird Russland treffen. Ja, es wird die ganze Welt treffen, aber euch in Europa wird es am allererheblichsten treffen.
Ja, das ist das, was ich immer sage. Sowohl der Sanktionierer als auch der Sanktionierte sind immer die Leidtragenden, wenn solche Dinge gemacht werden, aufgrund der globalen Vernetzung aller Wirtschaftseinheiten und Teilnehmer, die es gibt. Und wenn Frau Baerbock sagt, nach dem Motto, egal was es kostet, wir ziehen es durch, dann natürlich mit dem vermeintlich sicheren Wissen, dass sie persönlich keinen Nachteil dadurch haben wird und ihr Tisch immer gut gedeckt sein wird, das glaubt sie. Aber ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Und wenn ich sehe, was Herr, damit möchte ich abschließen, aus meiner Sicht, Herr Habeck gesagt hat, meine Frau soll nicht sehen, wie ich untergehe und ich dabei überlege, meint er vielleicht die gesamte Regierung. Dann macht das Ganze für mich in irgendeiner Form zumindest so Sinn, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, als ob das so eine Art Bauernopfer ist, die da mehr oder weniger rausgefahren werden. Das ist eine für mich sehr dramatische Denkgeschichte, die ich hier gerade innerlich aufbaue, aber ich komme langsam nicht mehr mit diesen ganzen widersprüchlichen Meldungen und muss versuchen dann in anderen Bereichen zu erkennen, was die eigentliche Wahrheit ist. Denn das ist ja die entsprechende Triebfeder, die Wahrheit herauszubekommen, nicht nur die Wahrnehmung.
Ja, und im Lichte der Wahrheit, so heißen die drei Bände, in denen wir nachlesen können, wie Menschen die Schöpfungsgesetze richtig erfüllen und beachten. Der Zustand unserer Welt zeigt, dass wir das bislang nicht richtig einordnen konnten. Und wenn wir in diese neue Zeit hinüber wollen, stark bleiben wollen und souverän, stabil durch diesen Wandel durch wollen, dann sollten wir die Gesetze lernen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir werden auf jeden Fall heute Nachmittag weiter in den Themen, wie stärke ich mich, wie komme ich in die innere Balance, sprechen. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und bleibt stark.
Alles Liebe auch von mir und bis bald.